Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich auf Kilian. Er ist 31, obwohl er aussieht wie 25. Er macht gerade eine Ausbildung zur Hebamme. Und ich finde es mega, dass wir heute uns unterhalten und dass ich so einen außergewöhnlichen Gast heute habe. Vielen Dank, dass du da bist.
Ja, freut mich auch.
Kilian, erzähl mal, wie bist du auf die Idee gekommen, Hebamme zu werden?
Das war im Rahmen meiner Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung. Da hatte ich mal einen Kindereinsatz auf der Wochenbettstation. Und da hat es mir dann so gut gefallen, dass ich dann gesagt habe, entweder die Station im Haus oder keine andere. Und habe dann dort gearbeitet, habe dann diverse Fortbildungen auch gemacht, gerade im Bereich der Stillberatung. Und es hat mir dann so gut gefallen, dass ich mich dann doch dazu entschlossen habe, noch die Hebamme draufzusetzen. Weil ich fand es einfach sehr schade, dass ich nur diese 2-3 Tage postpartal, also nach der Entbindung, bei der Betreuung begrenzt war und wollte da gerne mehr draus machen.
War das so einfach? Oder haben die gesagt, hä, Mann, das geht doch gar nicht?
Ja, die waren erstmal sehr überrascht, als auch damals schon in der Ausbildung, wo ich meinen Dienstplan holen wollte. Da wurde ich erstmal aus dem Stationszimmer auch wieder rausgeschickt, weil es so ungewöhnlich war, dass ein männlicher Kollege quasi da jetzt anfangen wird. Und ein bisschen skeptische Blicke auch, aber auch haben sie auch sehr viele gefreut, dass man ein bisschen eine Durchmischung im Team da ist. Also ist so oder so ist in die Reaktion.
Du arbeitest im Elisabeth-Krankenhaus in Bochum. Mhm. Und ich glaube, also im Ruhrgebiet mindestens, in Nordrhein-Westfalen, mit Sicherheit auch in ganz Deutschland, bist du eine von sehr wenigen männlichen Hebammen, oder?
Ja, also die offiziellen Zahlen sind, die aktuellen Zahlen sind bei 52 in ganz Deutschland. Im Kurs über mir in Bochum gab es auch schon eine männliche Hebamme, aber nach mir kommt jetzt auch kein Mann quasi nach.
Was kannst du vielleicht anders oder besser machen als Frauen in dem Beruf? Was glaubst du?
Ich denke generell, egal, unabhängig des Geschlechtes quasi, kommt sehr auf die Fachkompetenz und einfach auch die Empathie drauf an, wie man auf die Frauen zugeht, wie einfühlsamer ist, wie die Betreuung an sich, wie man sie gestaltet auch. Und ich glaube, ein Vorteil für mich als Mann ist schon, dass ich ein bisschen besseren Draht oder einen leichteren Draht zu den Männern auch aufbauen kann. Die sind einfach froh, wenn auch eine andere männliche Person mit im Raum ist, die weiß, wie es jetzt passiert, weil die meisten Männer haben ja mit der Entbindung erstmal wenig am Hut. Und das ist der erste Kontakt quasi im Kreissaal oder beziehungsweise schon die Vorsorgeuntersuchung, aber das ist eine Akutsituation, die meisten sind auch ein bisschen, ich würde mal sagen, so hilflos eigentlich, weil sie die Frau noch nie so erlebt haben. Die ist ja eine absolute Ausnahmesituation und ich glaube, da habe ich dann ein bisschen einfachen Draht dann quasi zu den Männern dann und zu den werdenden Vätern dann, dass sie einbinden kann.
Hast du eine Situation parat? Also fällt dir gerade was ein oder von einer Geburt, wo du dem Vater gut helfen konntest?
Fangen mir eigentlich mehrere ein. Also es ist schon so, dass manche Männer wissen genau, was sie machen müssen. Das meiste dann aber schon das dritte, vierte, fünfte Kind. Aber gerade wenn es so ein bisschen jüngere Väter auch sind und das erste Schwangerschaft, das erste Kind, dass die so ein bisschen verloren quasi im Kreißsaal stehen, wenn dann die Frau gerade eine Wehe hat und dann auch schreit und die Männer, da merkt man richtig am Blick, die kennen die Frau gar nicht so und die wissen dann gar nicht, was ist jetzt hier los, was soll ich jetzt machen? Das war dann einfach dann klare Anweisungen gibt und da sind wir auch sehr zufrieden und froh drüber.
Könntest du was Generelles sagen, wie sich Väter, wenn sie bei der Geburt dabei sind, verhalten sollten? Also eher viel unterstützen, eher zurückhalten? Wie würdest du das sagen?
Es kommt ganz individuell drauf an. Also wie die Frau das verarbeitet quasi und wie die Situation auch insgesamt ist, ist es schon weiter fortgeschritten, die Geburt. Also der Muttermund schon ein bisschen weiter auf oder ist noch ziemlich am Anfang. Aber das Wichtigste ist einfach, dass die da sind überhaupt, also die Präsenz an sich und dass die auch Ruhe ausstrahlen und der Frau dann quasi schauen, was ihr gerade hilft. Also ist ja auch ganz individuell bei jeder Frau, was jetzt in dieser Situation ihr auch hilft und dass die miteinander darauf eingehen.
Ich weiß noch, vor meinen Geburten, ich hatte 2 natürliche Geburten und ich habe mir gewünscht, das hat mir dann meine Hebamme damals gesagt, du kannst dir ja mal aufschreiben, was du dir wünschst, du weißt ja nicht, wie es wird, aber du kannst es dir ja schon mal aufschreiben. Das hat mir also so zumindest psychisch voll gut geholfen vor der Geburt und ich wollte auf jeden Fall nicht so lange im Krankenhaus sein. Also ich hatte so Horror vor diesen, wenn Menschen erzählt haben, wir waren da jetzt 25 Stunden oder 20 Stunden, ich wollte so für mich wirklich aushalten, solange es geht, zu Hause und dann ins Krankenhaus, gebären und dann gut quasi. Ne? Und das hat bei beiden Malen ganz gut geklappt. Die erste Geburt, da war so vom Platzen der Fruchtblase so 3,5 Stunden und dann 2,5 Stunden bei der zweiten Geburt. Und ich weiß, dass wir aber auch, also mein Mann ist mitgefahren immer und dass wir beim ersten Mal ins Krankenhaus kamen und ich habe mir noch so ein bisschen, weil ich wusste, jetzt muss ich gleich pusten und atmen. Ich habe mir so Lippenbalsam auf die Lippen gemacht und die Hebamme im Kreißsaal dort sagte, was machen Sie der Lippenbalsam auf die Lippen? Das Kind kommt gleich, Muttermund ist schon 10 Zentimeter offen, sie brauchen sich hier nicht noch so, ne? Und dann ging es so los und dann wird man da so reingeworfen quasi, erste Geburt, man weiß noch nichts. Und ich weiß auch so, mein Mann hat das, glaube ich, ganz anders erlebt als ich. Und ich kann mich auch an vieles gar nicht mehr so erinnern, aber ich weiß auf jeden Fall, dass das so eine heftige Situation ist. Also man kann nichts anderes mit einer Geburt vergleichen. Es gibt nichts. Und du hast es ja gerade schon gesagt und das bewundere ich an deinem Beruf so sehr, weil ich glaube, es gibt keinen Beruf, würde ich sagen, wo man Menschen immer in Extremsituationen trifft und das Beste draus machen muss. Ne? Also ja, ja, der Mensch absolut. Kann sich nicht, die Frau, der Mann, keiner kann sich verstellen unter der Geburt.
Ja.
Würdest du sagen, von deinen Beobachtungen, was du bereits erlebt hast, was kommt da raus? Also wie, ist das der wahre Mensch? Wie würdest du das sagen?
Also ich denke, das ist auf alle Fälle eine Geburt, ist eine absolute Extremsituation und die wird man auch nur, so eine Situation wird man nur bei der Geburt haben. Ne? Also man hat ja wahnsinnige Schmerzen bei der Wehentätigkeit. Ja. Auf der anderen Seite weiß man aber auch, wofür das auch gut ist. Ne? Also, dass dann das Kind jetzt endlich ja. kommt, worum man jetzt die ganze Schwangerschaft lang drauf gewartet hat. Vielleicht hat man ja auch schon mehrere Jahre Familienplanung hinter sich, hat irgendwie nicht geklappt oder so. Und dass dann endlich ist dieses Ereignis auch da. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man eine positive Einstellung dem Schmerzen gegenüber hat. Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt für manche.
Nee, total.
Aber dass man wirklich da positiv an den Schmerz auch rangeht und dann sich immer vor Augen hält, was das gut ist und was da gerade im Körper passiert.
Ja.
Und ich denke, wenn man mit der Einstellung rangeht, dann geht die Geburt meistens auch wesentlich besser vonstatten dann auch und man hat dann weniger Komplikationen teilweise auch.
Ich erinnere mich auch noch an den Begriff des Eulschmerzes. Also ich weiß gar nicht wo, ob im Lateinunterricht oder irgendwo in der Uni habe ich mal Eulschmerz gehört. Oder Biologie, glaube ich sogar. Und der Lehrer sagte, es gibt einen Schmerz, der ist positiv. Normalerweise ist es immer so ein Warnzeichen, aber der Schmerz bei der Geburt, der muss sein und der ist positiv, weil das Kind muss raus. Und ich habe irgendwo auch mal gelesen, glaube ich, ohne den Stress würden wir auch gar nicht, also wir würden es ja gar nicht schaffen, das Kind rauszubekommen. Ne? Also man braucht diesen Stress, das Adrenalin, den Schmerz, damit auch das jetzt passiert, das Kind auf die Welt kommen kann. Das ist einfach so angedacht und es passt schon dann halt so, ja. obwohl es halt ja. so krass ist.
Also von der Evolution perfekt gemacht eigentlich. Ja. Also man hat am Anfang die Schmerzen und dann meistens geht man in den Kreißsaal und veratmet die so ein bisschen und dann hört es auch wieder ein bisschen auf, dann haben wir wieder eine Pause und das ist schon mal so eine Einstimmung für den Uterus, für die Gebärmutter einfach, weil es ein großer Muskel an sich ist, dass man einfach so ein bisschen Training quasi dabei hat, aber wenn es dann wirklich so der Muttermund dann vollständig ist, also auch die Muttermund dann auch geweitet wurde durch die Wehentätigkeit, dass es dann Richtung Ende hingeht quasi, da hat man ja normalerweise, ist man ja so ausgelaugt als Frau, dass man da wirklich so ein Tief auch hat. Und dann ist der Schmerz auch wirklich wichtig, weil wenn der zu stark zunimmt quasi, dann ist einem alles egal, Hauptsache das Kind ist daraus. Und genau das ist die Motivation, die am Schluss noch meistens fehlt oder auch gebraucht wird. Dass man da dann nochmal am Schluss nochmal die Power hat, um dann nochmal den letzten 10 Zentimeter quasi zu schaffen, bis das Kind dann auch da ist. Und sobald das Kind da ist, ist alles vorbei, alles vergessen, man ist komplett
Stimmt.
euphorisch.
Ja.
Hat nur Tränen in den Augen und alles drum und dran. Also das ist einfach von einem Extremum ins andere Extremum. Also das ist schon Wahnsinn auch zu beobachten, auch als für mich als Hebamme auch. Jedes Mal wieder aufs Neue.
Das glaube ich total. Ich erinnere mich auch jetzt, wo du sagst, dass ich bei beiden Geburten den Moment hatte, wo ich sagte, ich gehe nach Hause, ihr könnt mich alle, ich habe keinen Bock mehr, ich schaffe das auch nicht, ich gehe. Also ich hatte so der Moment, ich kann nicht mehr. Und dann wurde ich nochmal extra angetrieben, so, ne?
Ja,
also,
ja.
Von der Hebamme dann jeweils, nee, du schaffst das jetzt. Und das war dann immer auch wirklich kurz vor, bevor das Kind auf die Welt kam. Es war
ja.
dieser Moment, wo man sagt, ich schaffe es nicht mehr. Mein Körper, ich habe geglaubt, das schaffe ich, aber ich kann es nicht. Und trotzdem schafft man das. Und das, finde ich, ist als Frau so eine krasse körperliche Erfahrung, was man für Kräfte hat, obwohl man es gar nicht gedacht hätte.
Ja,
so, ne? Es fragt ja einen auch keiner, hast du heute Lust, ein Kind auf die Welt zu bringen? Also ob du jetzt heute irgendwie gut geschlafen hast, du irgendwie gute Motivation, du musst es machen.
Ja.
Das ist so, ich finde das auch nicht vergleichbar, aber zu sagen, so, stehst heute auf und jemand sagt, du musst jetzt den Marathon in so einer Zeit schaffen, egal wie, du musst es jetzt schaffen.
Ja,
und
ja,
man schafft
absolut,
es.
Ja. Ne? Also in der Schmerzforschung auch unter Geburt, das sind auch schon ein bisschen weiter jetzt auch mittlerweile. Also weiß man auch, dass dieser Schmerz auch dafür nötig ist, einfach die Bindung zwischen Mutter und Kind quasi zu trennen. Man hat ja das Kind 9 Monate lang quasi schon kennengelernt, hat es also auch noch nie gesehen, aber es ist ein Teil von einem selbst. Und das einfach dann, der Schmerz am Schluss, zum einen gibt es dann die Motivation, dass man auch in der Austreibungsphase, dass man dann nochmal die nötige Power hat. Auf der anderen Seite ist es auch nochmal so, dass dann der Schmerz doch dazu beiträgt, dass dann auch die Trennung leichter fällt, Anführungsstrichen. Dass man einfach sagt, ich möchte das Kind da jetzt raus haben und egal wie, die Schmerzen sollen aufhören. Und das ist dann auch dieser Punkt, auch tiefenpsychologisch, wo dann auch die Trennung quasi auch besser vonstatten gehen kann zumindest.
Ne? Die erste Trennung, die man dann
genau,
schon hat.
Genau, ne? Weil dann dieser Schmerz bis zu dem Extremum da ist, wo man dann sagt, es ist egal, ich möchte jetzt zum Beispiel nach Hause. Das ist so dann der Punkt kurz davor. Mhm. Dass man sagt, ich will die Geburt verschieben, ich will es mal anders machen, aber nicht jetzt, das reicht mir jetzt schon. Und dass man dann mal die Power hat, aber dann auch sagt, okay, nee, ich muss jetzt weitergehen, ich kann jetzt nicht mehr zurückgehen, ich muss jetzt weitergehen und ich will auch weitergehen, damit dieser Schmerz endlich aufhört. Ja, genau.
Ich habe mal gehört oder gelesen, dass das Gesicht einer Frau sich total verändert oder der Blick, wenn es kurz davor ist. Kannst du das bestätigen und beschreiben? Wenn ja, beschreib mal das. Was verändert sich? Woran merkst du, das ist jetzt gleich vorbei?
Also im Gesicht selber, aber jetzt ist mir ehrlich gesagt persönlich jetzt noch nicht ganz aufgefallen. Ja, man merkt einfach, wenn so die Wehen schon so weit vorangeschritten sind, dass der Kopf schon sichtbar ist und dann kurz nach dem Austreten vom Kindskopf, dass da jetzt dann genau da ist meistens so die Schwelle zum Umswitchen, wo es dann in die Euphorie auch reingeht. Also sobald der Kopf auch geboren ist, dann ist man ein normaler Schmerz auch nochmal da, eventuell auch wegen dem Druck auf dem Damm auch, ne, was so gerissen ist, aber das merkt man gar nicht so, weil ein normaler Druck auch da ist, die Schultern müssen dann rauskommen und das restliche Kind, obwohl es ja meistens das Einfachste ist, der Kopf ist meistens das Schwierigste und dass da dann so die Schwelle quasi ist, so wo man dann nicht, also im Gesicht würde ich dann vielleicht eher so ausdrücken, dass die Frau nicht weiß, ja, geht's jetzt weiter mit Schmerzen oder geht es weiter mit der Euphorie? Das ist genauso der Knackpunkt quasi oder der Umschwung. Ne?
Wie ist der Moment für dich zu sehen, dass wie Menschen auf die Welt kommen?
Ja, ich finde es ein Wunder. Also ich finde es echt, also wirklich ein Wunder. Das ist immer aufs Neue. Auch dann, auch was dahinter steht auch. Ne? Also teilweise ist es kein Problem, eine Familie zu gründen, aber manchmal weiß man nie, was für ein Schicksal dahinter steht. Ist es gewollt, ist es gewünscht, ist es sehnlichst erwartet, ne? Ist es vielleicht vorher schon, also wenn auch manchmal Frauen da sind mit der siebten Schwangerschaft noch keine einzige Entbindung, da kann man sich dann vorstellen, was dahinter steht und was da für Hoffnungen auch dann da auch waren für diese Schwangerschaft auch. Das ist dann schon auch sehr prägend auch für einen, wenn man das immer vor Augen hält auch. Muss man allerdings auch machen, damit man auch schön auf die Frau auch entsprechend eingehen kann auch, dass man die Empathie auch da gut und effektiv einsetzen kann. Ja, und ist dann, also jedes Mal, bei manchen Geburten geht natürlich ein bisschen schwieriger von der Hand als manch andere, aber das ist immer wieder aufs Neue einfach auch selbst sehr erfüllend. Also es ist auch das, was mir am Beruf so viel Spaß macht, dass man einfach einen neuen Mitmenschen auf die Welt helfen kann und der Frau auch helfen kann, dass eine schöne Entbindung auch ist. Also in dem Zuge hatte ich auch immer eine Entbindung. Da hat die Frau dann danach, das war das zweite Kind, und die wollte aber nur zwei Kinder, weil die erste Geburt so traumatisch war. Und nach der Entbindung hat sie dann zu mir gesagt, also die erste Entbindung hatte ich eigentlich gesagt, nur noch ein zweites Kind und dann war es das für mich. Aber die war jetzt so schön, ich hätte jetzt auch nichts gegen ein drittes Kind. Also das war also für mich auch selber das größte Kompliment einfach, dass ich meine Arbeit auch wirklich perfekt und gute Betreuung gemacht habe und dass vielleicht jetzt doch nur noch ein drittes Kind dann noch hinterherkommt. Also die Geburt, je nachdem wie sie verläuft und wie sie dann auch vonstatten geht, kann auch sehr schön sein, trotz der ganzen Schmerzen.
Was ist deine Aufgabe? Wie würdest du deine Aufgabe beschreiben? Wie kannst du der Frau helfen, das Kind oder die Kinder auf die Welt zu bringen?
Also mal die Empathie, wie schon gesagt, auch ist ein sehr wichtiger Faktor. Die Frau muss sich unter der Geburt absolut wohlfühlen.
Ja.
Also wenn es nicht wohlfühlt, auch wenn einfach nur das Setting nicht passt, mit Krankenhaus, schlechte Erfahrungen gemacht, dass man einfach zeigt, das ist ein sicherer Raum auch. Betreuung ist da. Als Hebamme macht man ja nicht die Geburt, sondern man begleitet die Geburt, ne, dass man da auch schaut, dass man auch intervenieren kann, falls irgendwas sein sollte mit einer Umlagerung oder so weiter. Und auch die Herztöne des Kindes, dass man die auch im Auge behält. Und dass man da einfach das Setting quasi dafür schafft, also die Umwelt dafür schafft, quasi damit eine schöne und sichere Geburt auch vonstatten gehen kann. Das ist so die wichtigste Aufgabe. Und wenn man das dann erreicht hat, die Frau sich wohlfühlt, dann geht die Geburt meistens auch schneller voran, wie wenn jetzt irgendeine Stresssituation da ist, beziehungsweise die Frau sich einfach nicht wohlfühlt, weil dann geht der Körper auf den Überlebensmodus. Stresshormone werden ausgeschüttet, auch vermehrt, und dann kann es auch mal sein, dass die Geburt auch verzögert wird, ne? Dass die Wehentätigkeiten einfach dann abflachen oder ausbleiben, weil einfach in Anführungsstrichen eine Gefahrensituation da ist. Ne? Also man so im Raum Säbelzahntiger denkt, okay, die Geburt muss jetzt mal sekundär sein, ich muss jetzt erstmal flüchten, damit ich überhaupt das Kind zur Welt bringen kann. Ne?
Hast du schon mal gehabt, dass du gemerkt hast, dass Personen störend waren, andere Personen, oder dass du gemerkt hast, hier stimmt was nicht, da muss ich was verändern oder jemand muss raus oder so aus dem Raum?
Ja, teilweise ist es auch der Fall. Also gerade es sind schon relativ viele Personen teilweise bei der Geburt mit dabei. Also einmal muss ja die Hebamme auf alle Fälle dabei sein. Also eine Geburt darf ja nicht in Deutschland nicht ohne Hebamme durchgeführt werden. Dann ist dann noch der Arzt dabei, falls was Pathologisches auftreten wird. Und dann, wenn dann nur teilweise noch Assistenzärzte mit dabei sind, jetzt natürlich, oder PJler, die natürlich das auch noch lernen müssen, dann ist man mal ein bisschen zu voll im Raum einfach. Ne? Mhm. Und dann muss man auch mal intervenieren und sagen, okay, wir müssen mal ein paar Personen rausbringen.
Ne? Mhm. Ja, wenn auch jemand eine blöde Bemerkung macht, und das ist ja auch das, was du gerade schon gesagt hast, die Frau muss sich total wohlfühlen, weil sie muss jetzt eine mega Performance dahinlegen, so,
ja,
ne?
Ja.
Und gerade auch das Psychologische, also mir wäre das da immer unter den Geburten nicht bewusst, aber mittlerweile, wenn ich drüber nachdenke, Die körperliche Vorbereitung ist eine Sache, aber vor allem auch die mentale ist wichtig eigentlich. Ne?
Ja,
also dass man auch dabei, also das ist ja wie ein, ihr seid ja wie ein Coach. Du bist ja wie ein Coach, der einen für den Kampf des Lebens quasi gerade dabei und sagt, was man machen muss und jetzt und unterstützt einfach auch so.
Ja,
wenn da
ja.
irgendetwas nicht stimmt, stört das ja die Frau. Deswegen kann ich mir das vorstellen, dass es, oder früher, weiß ich gar nicht, ob das heute noch erlaubt ist, aber wenn mehrere, also für mich wäre das nie was gewesen, wenn mehrere Familienmitglieder oder sowas noch dabei, um Gottes Willen, also das wäre fürchterlich für mich zum Beispiel, aber vielleicht brauchen es andere, weil dann alle da sind, die wichtig sind oder
ja,
so,
genau.
Ne?
Also manche Kulturen ist auch so, dass immer die ganze Familie mit dabei ist. Durch Corona ist es auch ein bisschen ruhiger im Kreißsaal einfach auch geworden, weil von den Auflagen natürlich, ne, dass dann nicht so viele Personen auch vorhanden sind. Für manche ist es, glaube ich, auch sehr befreiend gewesen, dass man weiß, okay, jetzt kommt nicht die ganze Familie an, jetzt kommt nicht die Schwiegermutter an, jetzt kommt nicht die Oma an.
Ja,
also das ist
auch
mal Geburt für sich.
Für mich wäre das der Horror. Wer weiß, wer da noch für Tipps noch hat oder so, ne?
Ja, genau. Ich meine, es ist ja bei der Geburt, wie jeder wird es kennen, der schon mal entbunden hat und dann auch mit der Nachsorge. Jeder weiß es besser.
Ja,
also,
na klar.
Die Mutter sagt was anderes als die Schwiegermutter.
Genau.
Die Hebamme sagt was ganz anderes. Und dann, nee, das kannst du doch nicht so machen. Wir haben es früher auch gemacht, sind auch groß geworden. Man kann die Tipps natürlich aufnehmen, man kann auch gerne Tipps natürlich so mal auch geben, auf alle Fälle, ne? Aber man sollte auch den Freiraum lassen, so sagen, okay, wir haben es damals so gemacht.
Ja.
Ne? Also mit der Information einfach, kannst du umsetzen oder kannst du auch sagen, mal was ganz anderes. Ne? Wenn es dann jeder besser weiß, also viele Köche verderben einfach den Brei.
Total.
Viele Wege führen nach oben.
Ja.
Da muss man seinen eigenen Weg finden, was für einen besser ist. Ne?
Hast du schon mal lustige Situationen unter der Geburt, bei der Geburt erlebt?
Ja, eine war zum Beispiel, dass der Mann noch gerade rechtzeitig gekommen ist, aber der musste sich dann alle hinsetzen. War dann mit bei der Geburt quasi schon mit dabei. Also,
aber der war platt.
Aber, ja, der war kurz vor Knockout. Also das war ein bisschen zu viel, was er da gesehen hat, glaube ich auch.
Ja.
Das war zum Beispiel eine lustige Geburt oder eine andere Situation war eigentlich mal auch noch so, also eine Frau, die echt Powerfrau war, die war auch das erste Kind. Und die hat die Wehen so gut veratmet und so gut weggesteckt, dass man da auch noch Witzle machen konnte, auf Deutsch gesagt.
Krass.
Also da war dann noch so die Wehe, okay, wir sollen kurz Pause machen und ein bisschen anleiten. Und aber die hat das so super gemacht. Also da war echt Hut ab. Also da habe ich Respekt gehabt.
Ja.
Also,
krass.
Absolut. Dass es einfach so eine lockere Situation auch war.
Mega.
Weil ich glaube auch, die Witze waren so ein bisschen
helfen.
Bisschen auch, ja, absolut. Es war so ein bisschen eine Ablenkung auch in der Wehenpause einfach. Ne?
Mhm.
Und es hat dann auch schöne Geburt dann, zu einer schönen Geburt geführt. Ne?
Cool. Ich habe mal einmal gehört von einer Bekannten, als sie im Kreißsaal war, hat sie neben sich die Geburt von einer fremden Frau, die sie nie gesehen hat, aber gehört hat, mitbekommen. Und da hat es wohl irgendwie mit dem Atmen nicht so geklappt. Und die Hebamme sagte, also versuchen Sie so vielleicht wie ein Hund zu atmen.
Ja.
Oder so, Sie wissen doch, wie ein Hund macht. Und dann hat die Frau gemacht. Ja, nicht. Sie meinte natürlich was anderes, sie sollte anders atmen. Und dann hat die Frau gebellt und dann haben die alle megamäßig gelacht, weil sie einfach es missverstanden hat, was sie machen sollte.
Ja,
so, ne?
Ja. Aber vielleicht war das gerade auch so ein Reset, ne?
Vielleicht.
Das ist immer so, wenn man die falsche Atmung. Also deswegen finde ich auch die Wehentätigkeiten auch so faszinierend, dass auch die Anfangswehen, ne, diese Senkwehen quasi, wenn es so langsam angeht, die ein bisschen die Abstände kürzer werden. Das ist einfach ist ein Riesenprozess, die Geburt. Ne? Also das hat auch seinen Grund, warum es teilweise, also warum es so länger dauern soll auch, ne? Da hat man schon die Möglichkeit, als Frau sich dann da wirklich mit der Atmung zu gucken, was passt für mich am besten. Da ist auch wichtig, auch eine große Arbeit von der Hebamme, dass man auch mit dem Atmen dann gut anleitet, dass dann von Anfang an schon mal das so drin ist, einfach im Unterbewusstsein, wie muss ich atmen, wenn jetzt die Wehe kommt. Ne? Das kann auch sein, dass man nicht überventiliert. Also solche Frauen gibt es dann leider auch, die dann falsch atmen, einfach auch instinktiv vielleicht falsch atmen, aber die dann eine komplette Hyperventilation reinrutschen auch. Ne? Also das ist dann auch sehr schwierig, dann da noch unter der Austreibungsphase quasi oder während der Austreibungsphase, bis das Kind auch im Becken bitte ungefähr runtergerutscht ist, da dann noch eine andere Atmung reinzukriegen. Also das dann halt Ja, eine große Aufgabe der Hebamme. Also meistens klappt es auch und manchmal kommt dann die Anleitung leider zu spät, weil die Umsetzung gar nicht mehr so gegeben ist.
Mhm. Das Atmen ist zentral wichtig auch einfach,
ja,
ne?
Ja, also allein um den Schmerz zu verarbeiten und auch das Kind richtig zu versorgen, dass da noch genügend ankommt über die Nabelschnur, ne, ist schon also einer der wichtigsten Teile der Geburt, also Bestandteile der Geburt.
Wie ist es für dich, jetzt nochmal auf die Männerrolle hin gefragt, das ist eine mega intime Situation. Ein Kind kommt raus, dann sind meistens oder in vielen Fällen auch Geburtsverletzungen da. Du nähst wahrscheinlich auch.
Noch nicht,
aber du wirst dir eines Tages nähen. Aber du siehst halt quasi den verletzlichsten Teil, intimsten Teil der Frau nach der Geburt. Wie versuchst du da, oder ist das manchmal komisch oder musst du da eine Brücke schaffen? Ich überlege gerade selbst, ich weiß so wie ich dich jetzt kennenlerne, wäre es für mich kein Problem gewesen, wenn du mit mir meine Kinder auf die Welt gebracht
hättest. Also erstmal kennenlernen, ne?
Muss man erstmal kennenlernen, so. Aber ja, vielleicht von vornherein, wenn jemand, oh Gott, eine männliche Hebamme, weil man muss sich ja gehen lassen, man muss sich auch komplett wohlfühlen. Ich sehe jetzt, dass du das schaffst, weil, also wie du als Mensch bist. Mhm. Aber wie ist das? Oder ist das für die Frauen manchmal unangenehm oder für dich? Obwohl, darf es ja eigentlich gar nicht, ne?
Also wie ist es nicht unangenehm? Also ich behandle primär die Frau als Person, ja, und schaue, dass das Kind, dass da alles gut vonstatten geht. Dass sie jetzt zwangsläufig einen weiblichen Körper hat, ist halt so.
Ja. Ne?
Also das ist halt so was Sekundäres, was für mich jetzt überhaupt nicht wichtig ist irgendwie. Ne? Und ich meine auch, jeder Körper ist verschieden und genauso ist jede Person auch verschieden. Und da muss man auch dann drauf eingehen, auf die Person auch hauptsächlich. Also viele Frauen sind natürlich erstmal sehr skeptisch, gerade wenn sie sich vorher schon Gedanken gemacht haben über die Entbindung, dann stellt man sich ja schon so ein bisschen vor, wie ist das? Man sucht mal das Krankenhaus aus, dann sieht man vielleicht ein Video vom Krankenhaus, dann, ach, die Hebamme, die wäre schön, wenn ich die hab, ne?
Ja.
Und da hat man ja schon genaue, konkrete Vorstellungen. Auch wenn man dann sagt, ich bin für alles offen, aber man hat schon unterbewusst genaue, konkrete Vorstellungen, wie es laufen sollte oder wie man sich wünscht, dass es läuft. Und wenn dann, zum Beispiel ich jetzt als Mann dann da erstmal sage, ich bin jetzt betreuende Hebamme, dann ist erstmal so skeptisch so, wie? Also eine männliche Hebamme, die ist ja echt gar nicht normal. Und dann ist doch der erste Punkt, also je nachdem, wo die Entbindung gerade schon steht, also in welcher Phase auch. Dann am Anfang sind die meisten schon mal erstmal ein bisschen perplex. Also manche freuen sich auch drüber, weil sie denken, ach, das ist ja schön, auch mal einen Mann in dem Beruf zu haben, ne? Und haben vielleicht auch gute Erfahrungen auch mit Gynäkologen dann auch gemacht. Aber manche sind auch erstmal sehr skeptisch. Wenn man dann aber so ein bisschen schafft, das Eis zu brechen und die sehen, dass egal wer betreut, ob es jetzt Mann oder Frau ist, dass die Betreuung einfach gut sein muss, ne? Dass einfach das ganze Setting stimmt, dass Sicherheit ausgestrahlt wird, Ruhe ausgestrahlt wird, dass das wirklich ein sicherer Raum auch ist, wo sie dann entbinden können, dann auch, ne, im Kreissaal. Und dass sie da auch wirklich mit Fachkompetenz, Empathie rangehen, dann sind die Skeptiker meistens dann auch schon befriedigt dann quasi, ne? Also dass da gar keine Skepsis mehr da ist, auch dass das alles auch gebrochen ist. Aber es ist genauso mit einer anderen weiblichen Kollegin. Ne? Wenn es einfach nicht passt, dann passt es manchmal einfach nicht. Und dann schaut man auch im Team, dass dann vielleicht auch ein Wechsel stattfindet. Weil das merkt dann auch natürlich die Hebamme natürlich. Ne? Dann sagt, irgendwie kriegst du der Frau keinen Draht und es sollte eigentlich schon eine Geburt, sollte ein schönes Ereignis trotz allem sein, dass sie auch gut vonstatten geht. Und dann schaut man auch, dass man da vielleicht einen Kollegen oder Kolleginnenwechsel dann vollzieht quasi, weil es dann einfach besser passt. Ne? Dann ist es besser für die Frau, besser für die Kollegin, ne? Und ist dann einfach dann ein schöneres Erlebnis auch.
Ich habe in der Recherche zu dem Thema für diese Woche gelesen, dass durchschnittlich momentan eine Hebamme bis zu 3 Frauen parallel betreut.
Ja, das ist durchaus auch mal möglich. Ja, das stimmt. Also je nachdem, wie der Dienst besetzt ist, und dann gerade Nachtschichten. Also in der Geburtshilfe ist das sehr unplanbar. Also was ich jetzt so gemerkt habe, ist so, dass eine Gebärende kommt selten allein.
Okay.
Also wenn dann mal, also es gibt schon manche Dienste, wo die Kreißsäle einfach leer sind, muss man ganz offen sagen auch. Und dann kommt aber jemand und dann Viertelstunde später sind alle Kreißsäle belegt. Ne? Also das ist halt auch ein Bereich, der wahnsinnig unplanbar ist. Ne? Weil eine Geburt ist einfach was Unplanbares. Ne? Manchmal hat man auch einen vollen Kreißsaal und dann gehen aber alle nochmal ein Stückchen laufen oder spazieren oder zurück aufs Stationszimmer, wenn die im Krankenhaus schon vorher lagen, weil es einfach noch nicht so weit ist. Und dann also lieber einmal zu viel geguckt, als einmal zu wenig und einmal zu früh, als einmal zu spät.
Ja, klar.
Aber das ist halt so unplanbar. Und wenn dann wirklich der Kreißsaal mal voll ist, also es sollte natürlich nicht sein, es wird auch versucht, so zu planen, aber wir haben halt einfach einen akuten Hebammenmangel in Deutschland.
Woran liegt das?
Dazu sagen. Es sind einfach die Arbeitsbedingungen teilweise auch. Also wenn man dann einfach, gerade jetzt zum Beispiel drei Frauen auf einmal betreuen muss. Also man möchte ja auch jeder Frau gerecht werden. Ich meine, manche Frauen brauchen mehr Betreuung, manche brauchen weniger Betreuung, gerade wenn ihr auch schon einen guten Geburtsvorbereitungskurs habt oder auch schon das dritte, vierte Kind ist und gleich einen Partner und gleich einen Mann dann auch, dann ist es ja ein ganz andere Betreuung, als wenn es das erste Kind ist und wir wissen gar nicht, was jetzt nervös. Hier überhaupt los ist. Mhm. Ne? Also okay, Muttermund ist bei 8 cm, was heißt das überhaupt? Ne? Ja. Sind wir da dann gar nicht so, aber muss man richtig abholen dann auch. Und es ist deswegen so unplanbar einfach. Und es dann auch dann, wenn man dann nach Hause fährt und sich denkt, ja, ich hätte eigentlich bei der Kreißsaal 2 hätte ich gerne ein bisschen länger oder mehr die Betreuung gemacht. Das ist dann einfach so unerfüllend und also da vom Beruf her, weil man das nicht den Beruf gerne so ausüben möchte, wie man es gerne machen würde, könnte und wollen würde auch. Und wenn das dann nicht tagtäglich nicht so geht, dann ist man irgendwann mal so frustriert, dass man sagt, man hat da irgendwie generell keine Lust mehr drauf.
Ja, wobei es der mega wichtigste Beruf ist. Also ja, würde ich schon fast mitsagen, oder? Also ohne Hebammen kommen keine Menschen auf die Welt hier, oder?
Ja, also es würde wahrscheinlich trotzdem irgendwie funktionieren, aber wahrscheinlich auch wesentlich pathologischer mit wesentlich mehr Zwischenfällen auch. Ne? Also es hat schon seinen guten Grund, warum eine Hebamme bei Geburt vorhanden sein darf. Und auch ärztlicherseits nicht nur der Arzt alleine darf keine Geburt durchführen. Und das finde ich auch gut so, ja. Weil einfach die Ausbildung auch im medizinischen Bereich ein bisschen fehlt. Also die Schwangerschaft und die Entbindung, die lernt man dann erst mit dem Facharzt. Und da hat man aber auch durchgehend mit den Pathologien zu tun. Aber es ist auch so ähnlich, wie man jetzt zum Beispiel eine Kinderkrankenschwester, das wird ja Intensivstation. Ne? Da ist man dann schon ein bisschen, wenn man so in einem Bereich dann drin ist, hat man schon eher so immer im Hinterkopf, es könnte was Schlechtes sein. Und wenn man durchgehend mit diesen Krankheiten und Pathologien zu tun hat, dann sieht man halt auch eher mal eine Pathologie, wo gar keine ist. Aber man ist präventiv ganz gut, aber manchmal ist es auch ein bisschen hinderlich. Und so ist auch eine Geburtshilfe. Ja.
Also ich weiß zum Beispiel, dass ich, also ich hatte zwei Geburten. Die erste war im Krankenhaus mit Arzt und Hebamme und die zweite war im Geburtshaus mit drei Hebammen, einer Hebammenschülerin auch. Und ich fand die Betreuung nur durch die Hebammen besser.
Ja.
Das war anders. Also ich kann es gar nicht sagen. Also es war, ich habe beides Mal kamen meine Kinder nachts zur Welt. Ich weiß, der Arzt wurde auch noch geweckt irgendwie da. So, der war irgendwie noch, kam so, puh, und dann ging alles so schnell. Ich weiß es gar nicht. Aber ich hatte da ein besseres Gefühl. Die Hebammen haben mir ein besseres Gefühl gegeben als der Arzt. Ich hätte den nicht gebraucht. Also zum Glück brauchten wir ihn auch so nicht. Ja. Aber das ist definitiv nochmal was anderes einfach. Weil ihr, das ist euer Beruf und ihr kennt alles eigentlich, was damit zu tun hat. Viel mehr als der Arzt, der das vielleicht manchmal in seiner Schicht macht und manchmal halt auch nicht irgendwie so. Ne?
Ja, ja. Deswegen meinte ich auch, dass die Empathie einfach sehr wichtig in dem Beruf auch ist, dass man da auch eine schöne Geburt dann auch haben kann. Ne? Also ja, ist auch gut, dass Ärzte vorhanden sind. Ich finde es auch, gerade wenn es eine schwierige Schwangerschaft ist, finde ich auch sehr wichtig, was für eine Versorgung da auch möglich ist. Also gerade bei so Level-1-Krankenhäuser, also die Krankenhäuser der höchsten Versorgungsstufe, ist es schon auch sehr gut zu wissen, auch als Hebamme, man drückt einfach den Notkaiserschnitt, also Notsektio-Knopf, und falls irgendwas sein sollte und innerhalb von 3-4 Minuten ist das Kind auch dann einfach rausgeholt oder ist dann da. Zwar
auf jeden
Kaiserschnitt
Fall.
Ist dann sehr schade, aber man ist absolut auf der sicheren Seite. Man hat direkt die Kinderärzte da, direkt Personal von der Neonatologie und auch dann direkt auch die Gynäkologen mit dabei und dann das ganze Team, dann sind da auf einmal 10, 15 Leute dann da involviert, die dann aber alle komplette Maximalversorgung machen können und dann eventuell was gerettet wird.
Auf jeden
was
Fall.
Was jetzt so im freien Umfeld quasi oder zu Hause nicht möglich wäre.
Ja. Du hast gerade gesagt, gerade wenn es eine schwere Schwangerschaft ist, fällt mir gerade ein, wenn vielleicht jemand zuhört, wo die Schwangerschaft nicht ideal verlaufen ist bis jetzt vielleicht, heißt das immer unbedingt, wenn die Schwangerschaft nicht so einfach war, dass die Geburt automatisch auch nicht einfach werden kann oder muss das nicht
sein? Nee, das muss nicht zwangsläufig so sein. Also es ist meistens auch so, dass wenn die Psyche spielt ja eine wahnsinnig große Rolle bei der Entbindung auch und wenn die Schwangerschaft schon ein bisschen schwieriger war, dann geht man natürlich auch mit einem schlechteren Gefühl als werdende Mutter quasi in die Geburt rein. Denkt sie dann auch während der Geburt, hoffentlich wird alles gut, hoffentlich passiert da jetzt nichts. Wenn man dann zum Beispiel eine Umlagerung macht, auch als Hebamme, deswegen ist es auch wichtig, auf die Frau komplett einzugehen und auch den Hintergrund zu wissen, auch von der Frau auch. Wenn man dann zum Beispiel sagt, ja, können wir uns mal ein bisschen anders hinlegen, wenn es auch gar nichts Schlimmes ist. Wenn einfach die Herztöne ein bisschen runtergehen, aber zum Bereich sind, wo noch ab so einem grünen Bereich ist, aber nicht perfekt sind. Dann machen wir auch mal eine Umlagerung oder damit der Kopf einfach tiefer rutscht. Mhm. Und dann so, kann ja so ein Kommentar oder eine Bitte oder eine Maßnahme quasi, kann ja schon wahnsinnig viel Stress bei der Frau auslösen, weil sie dann direkt denkt, wenn die Schwangerschaft sowieso schon so schwierig war und vielleicht schon die siebte Schwangerschaft war und noch kein einziges Kind raus resultiert ist, dass sie dann denkt so, oh mein Gott, ist jetzt irgendwas irgendwas, ist mit dem Kind irgendwas, obwohl man nur gefragt hat oder empfohlen hat, dass man sie vielleicht mal ein bisschen umlegt, dass einfach das Kind ein bisschen, noch ein bisschen mehr Kapazitäten auch hat. Und dann muss man dann schon wirklich gucken, dass man darauf eingeht, richtig.
Und aus deiner Erfahrung heraus, Frauen, die sich eine natürliche Geburt wünschen, aber bei der ersten Schwangerschaft oder bei der ersten Geburt eine Sektio hatten, also einen Kaiserschnitt, kann es bei der zweiten oder dritten Geburt dann trotzdem eine natürliche Geburt klappen?
Es kommt je noch auf Haus drauf an, es kommt auch auf an, wie die Kaiserschnittnaht, also die Sektionnaht in der Gebärmutter auch verheilt ist. Normalerweise kann man, also wenn es 2-3 Kaiserschnitte schon vorher waren, dann ist es sehr riskant, so eine normale Entbindung durchzuführen. Mhm. Wenn allerdings ein Kaiserschnitt ist, dann die meisten Häuser machen es dann trotzdem.
Ne? Das ist auch so eine Philosophie kann es sein, ne? Also möchte man eher eine natürliche Geburt versuchen oder wie lange gibt man der Geburt Zeit? Das ist auch so, das ist so eine, wird manchmal unterschiedlich gehandhabt, oder?
Ja, also die neue S3-Leitlinie, die ist noch nicht vollständig umgesetzt, also so eine Empfehlung, eine Leitlinie. Und vorher war es auch so, dass wenn der Muttermund quasi 10 cm ist, dann ist er vollständig. Also die ganze Phase, von der Geburtsphase wartet sie ja der Muttermund, was ja dieses wahnsinnig Schmerzhafte auch ist. Und wenn der Muttermund vollständig ist, also 10 cm, und dann 4 Stunden ist die neue Leitlinie. Dass wenn 4 Stunden lang sich nichts tut, auch, also manchmal ist ja der Kopf falsch eingestellt, deswegen kann das Kind nicht ins Becken reinrutschen, wenn alle Maßnahmen quasi da scheitern, dass dann nach 4 Stunden interveniert wird, weil es einfach zu lange Zeit dann auch ist, potenzielle Infektionen und so weiter. Vorher waren es bei meisten Häusern 2 Stunden, ne? Also dass man nach 2 Stunden schon interveniert hat. Und so die Umsetzung ist auch so ein bisschen vom ganzen Team hängt ein bisschen abhängig, was für Erfahrungen die gemacht haben. Ne? Also eine Leitlinie ist zwar schön und gut und das sollte man sich auch orientieren, aber es dauert ein bisschen, bis es umgesetzt wird, weil man dann einfach noch die Erfahrungswerte im Team quasi nicht hat oder beim Personal vom Haus.
Und wie ist deine persönliche, wie stehst du persönlich dazu? Also was ist für dich das Beste, wie es klappen soll?
Also ich vertraue erstmal eher auf die Natur. Also wenn der Körper noch nicht bereit ist, dann ist der Körper noch nicht bereit. Natürlich, wenn der Muttermund dann sich schon öffnet, dann muss die Geburt demnächst mal vonstatten gegangen sein. Aber ich habe auch schon, also wenn da die 2 Stunden mal voll sind, man einfach Umlagerungen macht oder nochmal einen Cut macht quasi und sagt, okay, wir unterbrechen das jetzt einfach mal und dass die Frau mal psychischen Abstand hat und wenn es auch möglich ist von den Schmerzen her und dass man dann andere Lagerungen macht, dass das Kind vielleicht nochmal hochrutscht und nochmal die Möglichkeit hat, dann nochmal ins Becken reinzurutschen, weil durch die ständige Wehentätigkeit wird es ja durchgehend aus Becken gepresst quasi und das einfach nochmal hochrutschen kann komplett im Bauchraum und sich dann vielleicht nochmal neu eindrehen kann. Und meistens, die meisten Maßnahmen funktionieren eigentlich ganz gut. Also, dass du dann einfach beim nächsten Wehen, wenn es im Kopf wieder ein bisschen weiter runterrutscht, dass dann der Kopf sich richtig eingestellt hat und dann zack, ist das Kind da. Also, das ist schon, habe ich schon gute Erfahrungen damit gemacht einfach.
Was würde dir deinen Beruf noch einfacher machen? Gibt es etwas vom System, wo du sagst, das ist noch nicht optimal oder da sollte man nochmal drüber sprechen oder wird vielleicht gerade diskutiert, wie würdest du das aktuell beurteilen?
Also, dass mehr Kolleginnen und mehr Kollegen da sind auf alle Fälle, weil einfach ein Mangel da ist und dann, wenn die Dienste dann so schwach besetzt sind, dann, es muss halt einmal jemand auch ausfallen können aufgrund von Krankheit, ohne dass es jetzt irgendwelche großen Auswirkungen hat, aber das ist wirklich so, dass wenn einer ausfällt, das schon geschaut werden muss, okay, wie machen wir jetzt die Betreuung jetzt teilweise? Ne? Das würde auf alle Fälle helfen und dass auch die Bezahlung besser wird. Also die Hebammen sind ja in der gleichen Risikoklasse wie die Ärzte und die Bezahlung ist aber überhaupt nicht äquivalent. Und es nagt dann schon sehr an der ganzen Belastung, einfach von der Verantwortung.
Aber warum werdet ihr nicht gleich bezahlt wie die Ärzte, wenn ihr in der gleichen Risikoklasse seid?
Weil die Hebammen über ein anderes Budget bezahlt werden.
Also in den Krankenhäusern jeweils?
Genau, okay. Ja. Also auch, es gibt da mehrere Möglichkeiten, als Hebammen zu arbeiten. Man kann ja komplett freiberuflich arbeiten, also auch als Beleghebamme zum Beispiel. Es gibt auch Beleghebammenkreissäle, wo immer der Dienst besetzt ist. Man geht dann hin, man hat nicht eine spezielle Hebamme, aber man weiß, okay, eine von den Beleghebammen ist da. Dann kann man ja nur Nachsorgen machen, man kann nur Vorsorgen machen, man kann nur Kurse anbieten oder man kann auch im Geburtshaus arbeiten oder halt Festanstellungen im Krankenhaus, machen ziemlich viele auch, einfach aufgrund der Sicherheit auch. Ja. Also, wenn man jetzt als rein freiberufliche Hebamme arbeitet, Hausgeburten zum Beispiel anbietet, da sind die Summen halt enorm hoch. Das sind im fünfstelligen Bereich im Jahr.
Welche Summen?
Die Versicherungssummen für die Haftpflicht.
Im fünfstelligen Bereich?
Das sind so 10 bis 12, 13, 14.000. Also ich habe die Zahl jetzt nicht ganz im Kopf, so in dem Dreh rum ist es ungefähr. Die werden momentan noch von den Ländern, von den Bundesländern, von den Einzelnen subventioniert, beziehungsweise bezuschusst, dass für die einzelnen Hebammen nicht so viel da ist, weil einfach die Versorgungssicherheit da sein muss und jede Schwangere sollte auch die Möglichkeit haben, eine Hausgeburt durchzuführen. Mhm. Deswegen werden noch bezuschusst, dass überhaupt jemand das noch durchführt, aber es ist wahnsinnig horrend hoch. Und dann muss man auch sagen, Hausgeburt ist auch ein bisschen gefährlicher Klar. als im Krankenhaus, weil das passiert, was wir vorhin schon gesagt ja. haben. Aber das ist auch eine starke Belastung einfach auch für die Hebammen. Ne? Also auch im Kreißsaal durch die Arbeitsbedingungen wechseln auch sehr viele auf die Wochenbettstation. Und die bewusst, also weil sie sagen, das ist eine zu große Verantwortung für die Bezahlung auch, also was da für ein Risiko auch ist. Und deswegen möchte ich eher auf die Wochenbettstation, wo jetzt eventuell weniger passieren. Also kann natürlich auch was passieren, aber jetzt nicht so akut Situation wie jetzt die Geburt.
Ich muss auch sagen, also als ich das gelesen habe, dass das eine Hebamme, also überhaupt erstmal bei einer Geburt, bei einem Menschen dabei zu sein, bei einer Familie, ist ja schon megamäßig belastend. Aber wenn ich mir vorstelle, dass es unter Umständen 2 bis 3 Geburten sind und das in wiederholenden Schichten, also bei parallel betreuen, das ist für mich gar nicht vorstellbar, wie man das machen kann. Also wie ihr das schafft sozusagen. Ja. Und danach, wie gesagt, braucht ihr erstmal eine Woche Urlaub, um euch zu erholen. Aber dann geht die nächste Nacht wieder los. Und ihr müsst ja auch, ist ja nicht so, ich mache das mal irgendwie auf der linken Pobacke, sondern ihr müsst megamäßig konzentriert sein. Es geht ja um Leben und Tod natürlich
ja,
auch so,
ne? Um zwei Leben
mindestens. Ja. Das ist also so heftig, dass das nicht anerkennend bezahlt wird oder dass die Umstände da nicht sind, das finde ich erschütternd, muss ich sagen.
Ja, also ein großer Faktor ist halt, also man muss da auch wirklich genau abwägen, wenn natürlich die Kinder dann eine ist um 8.03 Uhr geboren, das andere um 8.06 Uhr, ist auch nicht möglich, dass man da irgendwie dann, nee. Dann beide dann betreut auch, ne? Also,
nee.
Die Situation hatte ich zum Glück noch nie, dass wirklich die Entbindungen so knapp beieinander waren, dass die Kollegin, die schon fertig ist quasi, da das machen muss jetzt komplett. Ne? Das war immer so glücklicherweise noch jemand anders mit dabei. Aber allerdings ist auch das Problem ist auch die ganze Dokumentation da hinterher. Oder währenddessen eigentlich sollte man ja immer durchgehen. Also was nicht dokumentiert ist, ist nicht gemacht. Das ist ja auch im ganzen Gesundheitswesen quasi so ein Spruch. Ist ja auch so rechtlich auch gesehen. Und dass man dann aber noch die ganze Doku noch machen muss, von 2 Entbindungen dann, die ungefähr eine halbe Stunde auseinander sind. Das ist eigentlich fast also ich finde es teilweise fast unmöglich und dann werden da viele Interventionen gemacht worden.
Sollte das jemand anders machen oder sollte da jemand dabei sein, der nur die Doku macht oder wie könnte das helfen?
Man könnte zum Beispiel das System mal umstellen, dass mal wirklich ein einheitliches System ist, sodass also entweder schriftlich ist oder schon digitalisiert. Die meisten Häuser haben teils die ganzen für die Geburtsaufnahme quasi im PC und im Krankenhaussystem, das muss man separat machen, da muss man die Geburt eintragen, dann hat man separat noch Akten, wo man was handschriftlich eintragen muss und das ist eine wahnsinnige Doppeldokumentation und dass das einfach mal endlich mal optimiert wird, ne? Ja. Dass auch die Infrastruktur mal geschaffen wird, dass das optimiert werden kann. Das wäre schon mal eine große Hilfe und auch, also gut, eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, dass man noch jemanden hat, der nur dokumentiert. Allerdings auch die Sache dabei wieder, dass zu viele Leute vielleicht im Kreißsaal dann auch vorhanden sind. Wenn dann noch jemand dabei ist, quasi eine Art Sekretär oder Hebammenhelfer, der dann auch noch mit im Kreißsaal sitzt, das wäre jetzt auch ein bisschen hinderlich für die ganze Situation. Also denke ich, für den Geburtsverlauf, dass einfach diese Intimsphäre nicht mehr ganz gewahrt ist.
Also grundsätzlich ist es, für mich war es einfach so wichtig zu wissen, habe ich eine Hebamme dabei und es geht haben wir auch gerade schon gesagt, es geht um 2 Leben auf jeden Fall. Es ist ein mega wichtiger Job. Er sollte besser unterstützt werden, finanziell und auch von den Arbeitsbedingungen, weil ihr sollt auch das Beste leisten und wenn ihr das möchtet, also wenn ihr diesen besonderen Beruf auch machen möchtet und du bist jetzt sowieso noch eine besondere Ausnahme, weil du einer der wenigen Männer bist. Mhm. Es gibt übrigens eigentlich einen männlichen Bezeichnung, Hebamme oder sowas, oder ist es Hebamme?
Also mein Instagram-Account heißt der.hebamme.
Okay.
Weil ich denke, ich werde oft gefragt, ich denke, das wäre die logischste Bezeichnung einfach und einfach auch darauf aufmerksam zu machen, dass es auch Männer ausführen können, den Beruf der Hebamme.
Ja.
Es gab mal die Bezeichnung, ganz früher war es Geburtshelfer, das wurde dann aber geändert in Entbindungspfleger. Allerdings wird es dem Beruf ja auch nicht gerecht, weil also man pflegt nichts bei der Geburt, man begleitet, man leitet die Geburt und das bezieht sich auch nur auf die Entbindung an sich und der Beruf der Hebamme ist ja wesentlich mehr als nur die Entbindung
im Kreißsaal
oder zu Hause.
Nachsorge dann, wenn man zu Hause ist und Stillberatung ja auch und so,
genau,
das machst du auch alles, ne?
Ja, genau. Ja. Also da haben wir die Vorsorge dabei, die Nachsorge, die Rückbildungskurse, die Kurse zur Vorbereitung einfach auch, ne?
Ja.
Familienhebamme. Ja, also die Familienhebamme ist noch ein bisschen komplexer, wenn man da mehr involviert ist in die ganze Familienangelegenheiten. Und da als Entbindungspfleger dann als Familienhebamme, das wird überhaupt nicht, das ist ja gar keine korrekte Bezeichnung. Also das glaube ich, am meisten bewusst, dass es unlogisch ist, aber das war die Bezeichnung, nur auf Entbindung.
Ne, ja, total. Aber ja, vielleicht gibt es ja irgendwann mal dann Hebammen oder so, ne?
Ja, also das Hebammen fühle ich mich auch angesprochen.
Trotzdem ist es für dich der beste Beruf der Welt, im Moment zumindest noch. Warum ist es für dich der beste Beruf der Welt, trotz dieser Schwierigkeit und des Stresses und der schlaflosen Nächte und der ja, wahnsinnigen Verantwortung?
Also ich hoffe, doch für mich immer der beste Beruf der Welt bleiben, egal wie schlecht die Rahmenbedingungen sind, aber weil es einfach so was Positives ist. Man begleitet die Familien in einer so schönen Phase des Lebens, also Sachen, wird ja jeder wahrscheinlich bestätigen können, dass ihr schon Kinder habt, Sachen, die vorher ganz, ganz wichtig für einen waren. Und dann ist das Kind auf der Welt und auf einmal sind die Sachen komplett nichtig. Und man sich denkt, was habe ich mir da früher Gedanken drüber gemacht? Und es ist also ein einschneidendes Erlebnis, das ganze Leben auf den Kopf stellt. Also die Geburt eines Menschen ist wie die Entstehung einer neuen Welt.
Ja.
Hat Achim Schultmann ganz gut gesagt. Und ich finde, es stimmt auch komplett zu 100%. Und es ist einfach schön, dass man dann da den Eltern, den werdenden Eltern quasi die Sachen mit auf den Weg geben kann. Und ich finde es auch sehr interessant, also auch wichtig, dass man was sieht, wie man das Leben auch prägen kann von den Kindern, von den, die gerade auf die Welt gekommen sind. Also gerade wenn es auch so ein bisschen Schicksalsschläge sind und die Eltern, also wenn vielleicht Gendefekte da sind oder sowas ähnliches, dass dann auch die Eltern teilweise auch Berührungsängste haben und diese Phase kriegen die nie wieder zurück. Wenn sie sich da jetzt nicht aufs Kind freuen, ne, dann ist es gut, dann geht man nach Hause nach der Wochenbettstation und hat dann da das gleiche Problem wieder. Wenn man da aber als Hebamme positiv rangeht und die positives Feedback von der Umwelt kriegen und dann auch kriegen, es ist trotzdem ihr Kind. Es ist egal, wie es ausschaut. Da das einfach so was Positives mit dabei ist, dann kann man das ganze Leben vom Kind in dieser wichtigen Phase komplett prägen, auch von den Eltern. Dann, dass da keine Störung zwischen Mutter, Vater und Kindverhältnis da ist. Und das finde ich eine enorm wichtige Aufgabe. Und deswegen, da ist auch sehr die Empathie auch sehr ganz, ganz wichtig. Und deswegen finde ich den Beruf auch so erfüllend, weil man dann einfach auch sehen kann, was man alles erreicht hat, ne, und erreichen konnte. Und dass auch die Frau dann auch eine schöne Bindung hat, dass man da einfach eine glückliche Mutter mit einem glücklichen Kind, einen glücklichen Vater da liegen hat. Und das ist einfach das Schönste an dem ganzen Beruf.
Mega, besser kann man es nicht sagen. Vielen, vielen Dank, Kilian, für die tollen Eindrücke, Antworten auch aus deinem Beruf. Und ich finde es mega, dass du das machst. Und ich finde es auch toll, dass du das als Mann machst. Ich finde, das ist in vielerlei Hinsicht ja auch, wollen ja Frauen auch in verschiedene Männerbereiche rein beruflich. Und dass es hier mal eine andere Situation ist, umgekehrt. Und dass du das mit so viel Leidenschaft und Herzblut machst, finde ich ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Hey, danke auch. Mich sehr gefreut.
Ich wünsche dir ganz tolle Geburten. Vielleicht gibt es ja diese Woche noch oder heute ja noch. Weiß ja, man gar nicht, ne? Ich hoffe, krass. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es schon wieder mit einer neuen Folge von Mama La Papp. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und folgt mir gerne auf Instagram. Auf mamalapap.podcast. Dort gibt es nämlich Fotos zum Beispiel auch von den Interviewpartnern, die wir hier haben und auch zusätzliche Infos. Und habt einen schönen Tag und bitte niemals vergessen, ihr Mamas und ihr Papas auch, ihr seid die wahren Superhelden. Bis bald!
Das war Mama La Papp. Der Podcast von und mit Nicole Nötzel.